Und ich werde die mal kurz dann zeigen. Wir steigen jetzt dann auch gleich ein damit. So, bevor wir... Ja. Jetzt geht's. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ob mich wirklich jeder kennt. Mein Name ist Uwe Dahlke, ich bin verheiratet mit Silvia, meiner Frau. Ich habe zwei Söhne, den Leif und den Simon, mit 17 und 22. Ich bin Pastor und Leiter vom Christlichen Zentrum Karlsruhe. Ihr habt ja einfach mal so ein paar Bilder von unserer Gemeinde. In diesen Räumlichkeiten befinden wir uns. Die Themen, die wir heute miteinander in diesem Seminar besprechen wollen, sind Furcht effektiv überwinden. Das wird die erste Session sein. Danach wollen wir über das Thema proaktiv leben und entscheiden sprechen. Und dann kommt das Thema drei Wachstumsstufen von der Dependence zur Independence und zur Interdependence. Da werde ich dann erklären, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Es gibt einen Prozess in unserem Leben, in dem wir drei ganz wichtige Phasen durchlaufen. Und in der letzten Session werden wir darüber nachdenken, wie kann ich mein Leben effektiv planen. Wir werden diese Session auch aufzeichnen. Ihr könnt also später, wenn ihr wollt, auch gerne dann diese Aufzeichnung bestellen. Wir werden sie einmal als CD hauptsächlich produzieren, aber wenn jemand eine Kassette möchte, kann er das dann auch so bestellen. Wir haben das zwar schon fertig, aber ich habe das Seminar in einigen Teilen auch überarbeitet. Wir machen das Seminar schon seit 2 Jahren. Es sind also viele neue Elemente reingekommen, sodass es sich echt rentiert, vielleicht lieber die neuere Aufnahme dann zu nehmen.
Ein Handout, glaube
ich. Ein Handout, danke für den Hinweis. Es gibt zu jeder Session dann ein ungefähr 10-seitiges Handout, wo ihr dann auch die ganzen Bibelstellen, Verweistexte, auch Grafiken zum Teil drauf habt. Ich möchte euch trotzdem Mut machen, mitzuschreiben. Man lernt und behält einfach mehr, wenn man auch mitschreibt. Eine Bitte noch, wir machen zwischendrin immer Pausen. Draußen gibt es Kaffee und Snacks und Säfte. Das ist alles zu eurer Verfügung und ihr sollt euch da auch hemmungslos bedienen. Eine Bitte haben wir, habt es auch schon gelesen hier. In diesem Raum bitte nur Wasser mit reinnehmen. Kein Kaffee, keine Säfte. Und wir möchten auch nicht, dass Zeug auf den Boden gestellt wird. Es ist leider ein recht empfindlicher Teppichboden, als wir eingezogen wollten, wir einen dunkleren haben. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also bitte hier in den Raum nur Wasser mit reinnehmen. Wenn ihr also jetzt noch Kaffee habt, dann trinkt ihn bitte schnell aus und bringt ihn raus oder lasst ihn einfach da auf der Fensterbank stehen. Wir haben, wie gesagt, vor ein paar Wochen haben wir ein paar hässliche Flecken hier auf dem Boden gehabt und wir wollen nicht, dass der Raum in 3 Monaten aussieht wie Harry. Vielen Dank auch da für eure Mithilfe. So, ich hoffe, dass wir so um 18.30 Uhr rum dann durch sind. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Fragen habt, Verständnisfragen können sofort gestellt werden. Habt Verständnis dafür, dass wir Fragen, die tiefergehend sind, dann einfach für nach die Session uns aufheben müssen, weil sonst kommen wir einfach mit dem Stoff nicht durch. Okay? Gut. Dann wollen wir einsteigen mit dem Thema Furcht effektiv überwinden. Im Galater 5,1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist ein Statement, das Paulus im Galaterbrief sehr, sehr deutlich aufstellt. Wir sind zur Freiheit befreit und nicht zur Knechtschaft. Und die Bitte des Paulus durch den Mund auch Gottes ist, lasst ihr nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und Fremdbestimmung ist Knechtschaft. Wenn andere dein Leben bestimmen, wenn Furcht dein Leben bestimmt, wenn die Umstände dein Leben bestimmen, dann bist du nicht frei, du bist unter Knechtschaft und das ist nicht der Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Okay? Lass mal die Tür mal einfach auf, dann sehen wir, wenn noch Leute kommen und es zirkuliert vielleicht auch noch ein bisschen Luft. Und deswegen stellen wir diesen Satz hier auch ganz bewusst an den Anfang. Das sollte auch ein Stück weit für uns ein Lebensmotto sein. Du bist zur Freiheit berufen. Und ich möchte es auch gleich vorausschicken. Freiheit ist ein Gut, das dir nicht einfach in den Schoß fällt. Freiheit ist auch ein Gut, das du nicht einfach hast und das wird unangegriffen bleiben. Deine Freiheit wird immer angegriffen werden. Das siehst du auch, wenn du nur die menschheitliche Geschichte anguckst. Ne? Staaten, die in Freiheit und Frieden gelebt haben, irgendwann kommt Krieg, irgendwann kommen Angriffe. Es ist der Widersacher Gottes, der versucht, uns zu knechten. Und hier ist ein ganz, ganz klarer Aufruf. Du bist zur Freiheit berufen. Das ist die Stellung, in der dich Gott haben möchte. Eines der stärksten Mittel des Feindes Gottes auch, um uns in Unfreiheit zu halten, uns in Fremdbestimmung zu halten, ist Furcht. Furcht ist eine der stärksten Waffen des Feindes überhaupt, um uns in Fremdbestimmung zu halten. Und um Furcht zu verstehen und vor allen Dingen auch überwinden zu können, müssen wir vor allen Dingen lernen, wie funktioniert Furcht eigentlich? Was ist Furcht eigentlich? Und ich möchte auch Missverständnissen vorbeugen. Es gibt zwei Arten von Furcht und ich rede heute nur von einer Art. Es gibt die normale Furcht. Die normale Furcht ist der von Gott uns mitgegebene Selbsterhaltungstrieb. Das ist, ja, hier, wenn du jetzt mal wie dieser Fallschirmspringer von so einer Klippe runterhüpfst, da hast du zunächst mal ein flaues Gefühl im Magen, weil dir dein Selbsterhaltungstrieb sagt, hey, das ist gefährlich und du kannst, wenn du Pech hast, platt wie eine Briefmarke unten ankommen. So, das ist nicht eine Furcht, die ich bekämpfen muss. Die ist da, die ist auch nicht unnatürlich, die ist auch nicht übernatürlich. Ne? Oder wenn ich mit 300 Sachen über die Autobahn heize und gucke dabei nur in den Rückspiegel, ne, dann kann ich auch gute Furcht haben. Ne? Wovon wir reden wollen, ist die andere Art von Furcht, die ich auch als abnormale Furcht mal bezeichnen möchte. Es ist die maßlose Übersteigerung der natürlichen Furcht. Die Angst vor allem Möglichen, die mich letzten Endes hindert, in das hineinzukommen, wozu ich eigentlich berufen bin. Das sehr, sehr Wichtige ist, dass diese maßlose Furcht überwunden werden kann. Also nochmal ganz wichtig, wir reden nicht von dieser Furcht. Selbst Jesus hatte Furcht, als er in Gethsemane war, sagte er, wenn es geht, Vater, kann dieser Becher an mir vorübergehen. Zu den Jüngern sagte er, jetzt ist meine Stunde gekommen und wie ist mir bange davor. Ja. Also diese Furcht vor etwas Neuem, die Furcht vor etwas Außergewöhnlichem, die Furcht vielleicht auch sogar davor, sein Leben zu verlieren, ist nicht etwas Abwegiges, wo ich sagen muss, das darf ich nicht haben, überhaupt nicht. Das ist etwas Natürliches. Aber es gibt eine andere Form von Furcht, die Gott nicht will und die zum Steuermann unseres Lebens werden kann. Und um diese Furcht geht es. So, die Bibel sagt 70 Mal, und zwar 56 Mal im Alten Testament, 14 Mal im Neuen Testament. Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung genommen, vielleicht steht es in anderen Übersetzungen noch viel öfter drin. Aber die Bibel sagt uns, fürchte dich nicht. Und das ist für mich immerhin sehr interessant und auch sehr bedeutsam. Ne? Warum sollte Gott 70 Mal sagen, fürchte dich nicht? Und wenn du jetzt diese einzelnen Versen, es fehlt die Zeit, sie mal genauer anschaust, dann sind sehr oft Situationen dabei gewesen, wo man sagen könnte, ha, da gibt es schon eine ganze Menge zu fürchten. Ne? Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und das heißt, dass es in der Tat im Plan Gottes und den Vorhaben Gottes mit uns auch für uns einen Weg gibt, von dieser falschen Furcht frei zu werden, sie zu überwinden und über sie zu herrschen und ihr zu verbieten, dass sie unser Leben und unsere Entscheidungen, die wir zu treffen haben, beherrscht. Andererseits wär dieser Spruch einfach lächerlich, zynisch. Ja? Aber Gott sagt niemals etwas, was nicht der Realität entspricht. So, Gottes Wille ist, dass wir lernen, der Furcht ins Angesicht zu schauen und mitten auf sie zuzugehen. Wir werden das noch in dieser Session lernen. Der Feind Gottes, sagt die Bibel, ist ein Lügner von Anfang an. Und er liebt es, sich mit Umständen und Dingen vor dir aufzubauen, bis er so groß und mächtig ist, wie vielleicht dieses Monster hier. Ne? Und er hofft, dich allein durch Einschüchterung zum Rückzug zu bewegen. Und wir haben die Waffenrüstung Gottes an. Wir sollen lernen, mitten auf den Feind zuzugehen, mitten in unsere Furcht hineinzugehen. Wir werden merken, wie sie plötzlich sich in nichts auflöst. Ich habe das mehr als einmal erlebt in meinem Leben. Okay, fassen wir zusammen. Furcht ist zunächst etwas Menschliches und Reales. Und sie kann von uns überwunden werden. Überwindet die Furcht umgekehrt uns, dann wird sie in der Tat zu einem Dämon, der uns beherrscht und uns steuert. Und das ist nicht Gottes Absicht für dich. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Stehe fest und lass dich nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Viele Menschen und auch Christen haben sich mit Furcht so sehr arrangiert und abgefunden, dass ein beherrschender Teil ihres Lebens geworden ist. Furcht ist ein Freund geworden. Furcht ist ein Ratgeber geworden. Furcht ist ein Schatten geworden, der über allem liegt. Man bestimmt nicht mehr selber, wo das Leben lang geht, sondern die Furcht vor allem Möglichen wird zum Kompass, der das eigene Leben bestimmt. Und das ist nicht das, wozu Gott dich geschaffen hat. Es ist nicht die Qualität von Leben, die Gott uns geben möchte. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen anschauen, was passiert, wenn Furcht so richtig in unser Leben reinkommt und unser Leben anfängt zu bestimmen. Es gibt einen Vers, den ich sehr, sehr mag. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Es kommt, die Israeliten waren eine landwirtschaftliche Agrarkultur und haben das sofort verstanden. Es ist ja klar, früher hat man so ausgestellt, wenn ein kräftiger Wind blies, dann wurde das Saatgut sogar auf den Nachbaracker geschmissen, das wollte man ja nicht, ne? Oder sonst wohin ins Gebüsch. So, und das war schon klar, man guckte, ist der Wind gut, oder man schaute auch beim Heu reinholen, wird es bald regnen, man holt sich ja kein nasses Heu in die Scheune, sondern trockenes Heu. Ne? So, aber es gibt auch diese übertriebene Vorsicht, ne? Wo ich dann beim kleinsten bisschen rausgehe vor die Tür und oh halt, da war gerade eben so ein kleines Fitzelchen Wind, ne? Und da ganz hinten habe ich so eine Wolkenecke gesehen, wir bleiben lieber mit unserem Gerät im Hof. Wer weiß, was heute passieren kann. Und du kannst das aufs Leben übertragen. Es gibt Leute, die sind ihr halbes Leben lang nur damit beschäftigt, den Horizont abzusuchen, den Lebenshorizont, ob irgendwo ein Wind bläst, der ihnen entgegen sein könnte, oder ob irgendwo vielleicht ein Sturm hochzieht, der verhindern will, was sie machen können. Und wenn ich in meinem Leben so passiv eingestellt bin, dass ich dauernd nur noch die Gefahren suche, kann ich dir versprechen, wirst du Gefahren auch finden. Wer Gefahr sucht, wird sie auch finden. Wer einen Grund sucht, nicht aufs Feld zu gehen, wird auch immer einen Grund finden. Denk mal einfach drüber nach. Wenn du einen Grund suchst, etwas nicht machen zu wollen, fallen dir garantiert 100 Gründe ein. In den Sprüchen gibt es auch diesen Vers, der Faule sagt, es ist ein Löwe auf der Straße. So, das ist auch so etwas. Es gibt da einen Grund. Und der Grund hört sich sehr gewichtig an. Deswegen kann ich nicht zur Arbeit gehen. In Wirklichkeit können viele dieser Gründe von uns überwunden werden. Und Gott möchte uns die Kraft geben, sie zu überwinden. Wir werden das auch in diesem Seminar lernen, wo wir selber als Christen festhängen. Ja. Furcht ist, wie gesagt, eine der destruktivsten Kräfte, die der Feind Gottes gegen uns einsetzt. Und wenn Furcht in Aktion ist, dann sehen wir genau hier, was getan werden muss, um Erfolg zu haben, werden wir aus Angst vor eventuellen Umständen nicht tun. Und das Resultat ist Mangel und Verlust an Lebensqualität. Und wir müssen lernen, unser Leben und die Umstände, die unser Leben umgeben, nicht mehr durch die Brille der Furcht, die Brille des Fleisches oder die Brille des Feindes zu betrachten oder die Brille der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist das auch immer schief gegangen, darum wird es auch in der Zukunft nicht besser werden, sondern durch die Brille unserer neuen Identität in Christus. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur geworden. Und das ist eines unserer Haupt, Missionsziel auch in unserer Gemeinde im CZK, Christen zu helfen, in ihre neue Identität in Christus zu finden, zu erkennen, wer sie eigentlich wirklich sind, was für Rechte sie haben, was für Autorität sie haben und wie sie diese Rechte und diese Autorität auch umsetzen können. Furcht ist kein Lebewesen, sondern ein Samen. Und wie jeder Same braucht auch Furcht einen Nährboden, um aufgehen zu können. Und der Nährboden der Furcht ist dein Verstand oder wie die Bibel sagen würde, dein Herz, deine Emotionen. Und es gibt einen Weg, wie Furcht in uns hineinkommt und das ist in der Regel durch die Augen und durch die Ohren. Wir sehen etwas, das uns Angst macht oder wir hören etwas, das uns Angst macht. Über diese beiden Kanäle kommt Furcht in unser Leben rein. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Kanäle auch kennen, weil dann werden wir auch lernen können, besonders diese beiden Kanäle zu schützen. Wir werden nämlich lernen können, zu überlegen, was höre ich mir an? Und wir werden auch lernen können, was schaue ich mir an? Ja? Ich habe eine Bitte, ich weiß, dass es sehr bequem ist, sich da abzulehnen. Aber wir haben neulich schon mal kurz streichen müssen. Da entstehen hässliche Fettflecken, auch mit den Stühlen, wenn ihr da euch anlehnt, das gibt so blaue Flecken. Wir werden dann demnächst eine schöne Plexiglasfläche einziehen, dann könnt ihr nach Herzenslust euch anlehnen. Aber habt einfach Verständnis heute. Okay. So. Augen und Ohren sind die Haupteingangstore für Furcht. Und Augen und Ohren sind die Dinge, die wir bewachen können, bewachen müssen und wobei Gott uns auch helfen möchte. Und das heißt, du entscheidest, was kommt in dein Auge rein und du entscheidest, was kommt in dein Ohr rein. Wenn du, sag ich mal, dir laufend jeden Abend irgendwelche Gruselgeschichten über die furchtbare Wirtschaftsentwicklung und die schleppende Gesundheitsreform und was da alles auf uns zukommt anhörst, und das mit dem falschen Herzen aufnimmst, dann kann das in dir etwas auslösen, dass du immer mehr Angst hast. Ja. Und Angst macht passiv und lähmt. So, und das machst du mit den Augen, mit den Ohren. Und du kannst auch sagen, okay, ich informiere mich zwar, ich gucke gern jeden Abend Nachrichten, aber ich erlaube nicht, dass diese Dinge meine einzigste Informationsquelle sind. Das heißt, ich ernähre mich auch meine Augen, meine Ohren mit anderen Dingen. Und das ist das, was Gott sagt über mich, über die Welt um mich, über meine Zukunft. Und dann lerne ich, diese Dinge gegeneinander abzuwägen. Und dann heißt es an vielen Orten, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem, was um dich herum passiert. Psalm 91, ob 1000 fallen zu deiner Rechten, ob 10.000 fallen zu deiner Linken. So, das sind Dinge, wo wir sagen können, mit Gott zu gehen, bedeutet auch in einer anderen Realität zu leben. Und das ist das, was uns Christen so schwerfällt. Und das ist das, was die Bibel als eine neue Identität bezeichnet. Zu lernen, was Paulus sagt, trachtet nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Zu erkennen, dass ich mit Gott durch Vertrauen und Glauben eine andere Realität in meinem Leben schaffen kann. Dass ich diesen, wenn ich nochmal zurückgehe, diesen Drachen zwar sehe, aber auch weiß, dass er ein geschlagener Feind ist. Weiß, dass er sich vor mir aufbaut, um mich einzuschüchtern. Wenn ich weiß, was meine Identität ist, wenn ich weiß, was die Waffenrüstung Gottes beinhaltet, dann habe ich Mut und gehe, ich sage mal so richtig kontrazyklisch hinein, wage Dinge, wo andere sagen, das würde ich mich nie trauen. Und du wunderst dich, wie leicht es ist, oft mitten hindurch zu gehen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang, er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Das ist sehr, sehr wichtig. Er ist ein Mörder, das heißt, seine Absicht, seine Mission ist, Leben auszulöschen. Das heißt nicht nur, dass er organisch töten möchte, sondern auch geistiges Leben auszulöschen. Und es reicht vollkommen, wenn er unser geistiges Leben runterdrücken, einschränken, beschränken kann, wenn unser Glaube nicht mehr funktioniert, wenn wir nur noch religiöse Nachfolger sind, die zwar in die Kirche kommen, die artig im Kopf nicken, aber von Montag bis Samstag leben wir wie alle anderen Menschen auch. Wir haben dieselbe Furcht, dieselbe Angst. Wir ducken uns genauso wie die anderen weg. Wir machen durch unser Leben keinen Unterschied. Und damit hat er uns schon auch ermordet, ein Stück weit. Weiter heißt es, die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, er ist konstant dabei, vor deinen Augen und vor deinen Ohren Lügengebäude aufzubauen, eine falsche Realität aufzubauen, mit der er dich einschüchtern will, zurücktreiben will, in Passivität treiben will und deinen Glauben auslöschen möchte. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus seinem Eigentum. Denn er ist ein Lügner und ist der Vater aller Lügen. Sondern was wir lernen müssen, das hört sich manchmal paradox an, ist auch, deswegen mag ich den Film Matrix so, Teil 1. Die Welt, die wir sehen und wie wir sie wahrnehmen, ist nicht immer die Welt, wie Gott sie sieht. Und es ist nicht immer die Realität. Aber wir haben gelernt, alles, was wir mit unseren Augen und Ohren sehen, hören, als oft unverrückbare Realität anzusehen. Wir sind so erzogen worden, das ist ganz klar. Wir sind nach einem materialistischen Weltbild erzogen worden. Und von daher ist es für uns oft auch tief drin, ich glaube nur das, was ich sehe und fühle. Aber wir werden das nachher noch sehen, Glaube geht aufs Wasser. Glaube bewegt sich in Bereiche hinein, wie der sagt, das ist Wahnsinn. Petrus, bist du verrückt, aus dem Boot zu steigen? Aber das ist der Ort, wo Gott uns haben möchte, wo er uns hinführen möchte. Und das ist der Ort, wo uns die Furcht nicht hinlassen will. Ja? Und wir wollen lernen, dahin zu kommen. Die Basis aller negativen Furcht, interessanterweise, wenn du dein Leben auch mal rückwärts checkst, ist in der Tat die Lüge. Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Das hat noch nie jemand vor dir geschafft. Das ist noch niemandem in meiner Familie gelungen. Das ist zu groß, das ist zu schwer, das ist unmöglich. Und die Bibel sagt unter anderem, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Was ist Glauben? Glauben im Kern heißt Vertrauen. Ich vertraue. Ich nehme es für wahr, was Gott da sagt. Ich entscheide mich innerlich, es eben mal auszuprobieren. Ja. Und die Basis aller negativen Furcht ist Lügen. Der Feind wird durch Lüge das, was die Angst macht, noch viel größer erscheinen lassen. Ich habe Leute erlebt, die fast bewegungslos waren vor Furcht, vor Sachen, wo ich sagte, hey, wach doch mal auf, batsch, batsch, ne? So schlimm ist es doch gar nicht. Geh doch mal durch. Nimm dein Herz in die Hand. Ich möchte euch anhand einer Geschichte, die mich schon als junger Christ intensiv bewegt hat, das ist die Geschichte der Landeinnahme Israels, das mal auch etwas anschaulich machen. Israel, Gott wollte der ersten Generation der Israeliten, die aus Ägypten rausgezogen sind, die wollte er in das Land Kanaan bringen, das Land der Verheißung. By the way, das ganze Alte Testament ist eine Geschichte, die du eins zu eins auf dein eigenes Leben übertragen kannst. Israel bist du. Das Land Kanaan ist dein Leben, das vor dir liegt, das Gott dir hier auf dieser Erde geben möchte. Kanaan war ein Land, das von Feinden besetzt war, das umzingelt war. Es war nicht ein Land, das den Israeliten einfach nur in den Schoß fiel. Aber es war ein Land, wo Gott sagt, ich werde euch dieses Land geben. Und es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich werde euch vorausgehen. Es waren Kämpfe notwendig, das Land einzunehmen. Es war Mut notwendig, aber Gott sagt, es wird euch möglich sein. Und genauso ist es mit deinem Leben als Christ jetzt hier auf der Erde. Gott sagt, ich werde dich in ein neues Leben hineinführen. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass das Leben und volle Genüge haben. Gott möchte dich auch in ein Land hineinführen, in dem Milch und Honig fließt. Wo du versorgt bist, emotional versorgt bist, materiell versorgt bist und auch geistlich versorgt bist. Aber dieses Land fällt uns nicht in den Schoß, das Leben im Glauben. Es passiert auch nicht dadurch, dass mir mal ein gesalbter Typ die Hände auflegt und batsch, jetzt ist die Salbung da und alles läuft. Das ist ein Irrtum, werden wir nachher noch sehen. Es geschieht dadurch, indem ich aufstehe, mein Schwert gewissermaßen in die Hand nehme und kämpfen muss. Und das sagen viele Christen, ja, wenn ich kämpfen muss, dann will ich da nicht hin. Und Jesus und Gott hat nirgendwo gesagt, dass es kein Kampf ist. Aber er hat gesagt, ich werde im Kampf bei dir sein. Das ist das große Versprechen. Und deswegen muss ich mich nicht fürchten. Okay, unsere Freunde hier haben Kundschafter ausgesendet, als sie an der Landesgrenze standen, die Israeliten. 12 Stück, die kamen zurück. Alle haben dasselbe gesehen. 10 Kundschafter geben einen ganz anderen Bericht als 2. Die 10 Kundschafter sind Leute, die sich von dem, was sie mit ihren natürlichen Augen und Ohren sehen, leiten lassen. Wir sind in das Land gekommen, es fließt dort wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. So, das war alles gut. Hey, ja, toll, das sind Gelegenheiten, das ist toll, prima. Und dann kommt dieses hässliche Wort, aber. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? So Leute, die sagen, das ist schon gut, also das ist ja nicht schlecht, die Idee. Aber. Und das hört sich so toll an im ersten Moment. Ja, wir haben es ja auch gesehen und ist ja schon gut, gell? Also ich finde ja deine Idee nicht schlecht. Aber. Und dann geht's los. Stark ist das Volk, das darin wohnt. Die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort Anaks Söhne. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles voll. Was wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Also sie sagen, die sind größer als wir. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Das ist interessant, und wir waren in unseren Augen, wieder visualisieren, wie Heuschrecken. Sie selber machten sich zu Heuschrecken. Sie verglichen sich, ne, da haben wir so ein Bild, mit den Riesen und sagten, hey, gegen die sind wir wie Heuschrecken. Sie begannen, diese Realität, die sie mit ihren fleischlichen Augen sahen, noch richtig schön zu überzeichnen. Und was sie total vergaßen, ist, dass Gott was ganz anderes gesagt hat. Da gab es aber dann 2 andere Männer. Die waren auch in dem Land. Und das war Kaleb und Josua. Und sie sagten, ja klar, natürlich ist das alles wahr. Aber sie sagten dann, wo haben wir das? Habe ich gar nicht aufgeschrieben, den Text lese ich euch vor. Fallt nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk des Landes nicht, denn wir sollen und werden sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Natürlich gab es eine bedrohliche Situation. Der Feind war stark, ja sogar übermächtig. Aber Gott hatte eindeutige Versprechungen gegeben. Und es waren nicht nur Versprechungen, sie hatten erlebt, wie Gott sie mit starker Hand aus Ägypten geführt hatte. Wunder, Zeichen. In der Wüste haben sie erlebt, wie Gott Wasser hervorkommen lässt. Sie haben erlebt, wie er sie gegen die Amalekiter verteidigte. Das Manna fiel vom Himmel. Und trotzdem sehen sie nur das, was vor Augen ist. Und 2 Männer sehen anders. Sie sagen, hey, das haben wir auch alle gesehen, aber wir haben andere Augen, wir haben andere Ohren. In ihren Ohren klingt viel stärker das, was Gott gesagt hat. Und in ihrem geistlichen Auge sehen sie, wie Gott die Ägypter geschlagen hat, die Amalekiter geschlagen hat und sie versorgt hat. Und das ist ein Weg, wie wir Furcht überwinden. Josua und Kaleb haben Furcht überwunden dadurch, indem sie auf Gott geschaut haben. Indem sie sich erinnert haben an das, was Gott bereits getan hat. Deswegen ist es so wichtig für dein Leben auch als Christ, dich mal an die Records zu erinnern, wo Gott dich überall schon durchgetragen hat. Und es ist so wichtig, dass du in der Zukunft weitere Siege erringst, Siege des Glaubens, weil sie in dir etwas aufbauen, das dir hilft, auch noch größere Herausforderungen, die in der Zukunft auf dich kommen, zu überwinden. Je mehr Siege du errungen hast, umso stärker ist dein Glaube. Und um einen Sieg zu erringen, musst du in den Kampf ziehen. Du erringst keinen Sieg auf dem Sofa. Du erringst keinen Sieg in der sicheren Deckung. Du erringst keinen Sieg dadurch, indem du eine Konferenz besuchst oder ein Seminar wie dieses. Es kommt der Moment, wo Gott sagt, okay, Ring frei, jetzt geh in den Ring. Und da gibt es keinen Ausweg. Das kann auch nicht jemand anders für dich machen. Und du kannst auch keinen Sieg dadurch erringen, wenn du sagst, hey, leg mir mal die Hände auf und bet mal für mich. Das ist Kokolores. Das funktioniert nicht. Es ist ein Grund, warum wir im CZK so wenig Ministerzeit machen. wir sind davon mehr und mehr weggekommen, weil wir gemerkt haben, dass es für viele Menschen ein Ersatz dafür geworden ist, selber mit Gott voranzugehen. Wir werden das nachher noch tiefer lernen. So, gib mir mal einen Segen. Bet du mal für mich. Und das ist Fremdbestimmen. Ich übernehme keine Verantwortung für mein Leben. Mach du mal. Wenn dein Gebet nicht wirkt, ja, dann muss ich mich halt nach einem noch mächtigeren Beter umsuchen. Wisst ihr, ich sage es mit sehr viel Vorsicht, aber das ist im Grunde genommen weiße Magie. Und das hat Gott nie so vorgehabt. Ein Segensgebet ist im besten Falle dafür da, dich freizusetzen, in den Kampf zu gehen. Aber es ist kein Ersatz für den Kampf. Und viele Leute meinen, ich lasse mal beten für mich und dann ist alles in guter Hand. Aber das stimmt nicht. Du kriegst vielleicht im Moment mal so ein, ich lasse auch mal ab und an für mich beten, aber ich weiß ganz genau, dass das ist kein Ersatz dafür, loszumarschieren. Der Moment kommt, wo ich losmarschiere. So, und Josua und Kaleb wussten das. Und sie sagen, hey, habt keine Angst. Gott ist doch mit uns. Fürchtet euch doch nicht. Wir fressen sie wie Brot. Und das Interessante ist, die anderen hatten auch einen Glauben. Und sie glaubten, dass sie es nicht schaffen. Und sie formulierten ihren Glauben auch mit ihren Worten. Das ist das Gebet der Leute und die Proklamation der Leute, die nicht glauben. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Vor Furcht, was kommen wird. Der Same der Furcht, den die 10 Kundschafter gesät hatten, ging nun richtig auf im Volk. Jeder verkroch sich in seinem Zelt und malte sich in Gedanken schon aus, wie er zerhackt, zerfleischt wird, wie die Frauen entführt und vergewaltigt und die Kinder in die Sklaverei. Und das, vielleicht hast du es selbst, ich habe das auch schon erlebt, wenn du dich mit Furcht beschäftigst, es wird immer grauslicher und größer, das Schreckensszenario. Und am Schluss sitzt du nur noch gelähmt in der Ecke und kriegst kaum noch Luft. Und du musst lernen, diesen Dingen nicht zu glauben. Du musst lernen, aufzustehen und zu sagen, nein. Und ich schwall hier nicht rum, Leute, ich habe oft genug diesen eiskalten Griff am Hals gespürt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es aus. Im letzten Jahr mehr als genug. Uns Gott an den Abgrund geführt hat und wo wir Entscheidungen treffen mussten, wo es um sehr viel Geld und um die Existenz unserer Gemeinde ging und auch um meine persönliche Existenz. Und wo du da sitzt und nachdenkst und wo du genau spürst, wie der Feind kommt und du spürst den eiskalten Griff an deiner Kehle und du merkst, wie er zudrückt. Und da muss ich einfach sagen, und da war ich so dankbar, dass ich gelernt habe über die Jahre auch das Wort Gottes in mich hinein zu prozessen. Dann kommen die Verheißungen plötzlich hoch. Du erinnerst dich an den und den und den und den und den Vers. Und dann fängst du an aufzustehen, nimmst deine Bibel in Hand und liest das laut vor. Und du bekennst gegen dein Gefühl und sagst, hey Gott, und ich glaube das, was hier steht, auch wenn ich anders fühle, ich ehre dich damit. Ich werde keine Angst haben, auch wenn mir die Knie schlabbern. Mit dir gehe ich voran, ich weiche mich zurück, ich weiche mich zurück. Wir hatten dies an der Maintain Your Faith-Konferenz, wir hatten extrem schlechte Opfer, wir machen die ja immer ohne Gebühr, weil wir einfach Vertrauen des Gottes versorgen. In den ersten 2 Tagen, es war eine Katastrophe. Und dann mussten wir auch gleichzeitig eine Entscheidung treffen, was geben wir den einzelnen Rednern mit. Und wir sind keine Geizhelden in der Gemeinde, wir wollen die Sprecher auch segnen. Für das, was sie uns an Segen werden, wollen wir sie auch wirklich segnen. Das haben wir Jahre schon gemacht und sind immer gesegnet worden. Gott ist ein großzügiger Gott und als Kinder sollen wir auch großzügig sein. Und es ging dann auch um einiges an Kohle, was noch gar nicht da war. Und ich habe gesagt, hey Leute, wir scheißen uns jetzt nicht ein. Wir werden das tun, was zu tun ist, egal was da ist. Wir werden im Glauben aus dem Boot steigen. Und wir haben dann bestimmte Summen festgelegt, ne? Wo manch einer tief durchgeatmet hat. Was brutal war, als ich rausging aus dem Besprechungszimmer, stand mein jüngster Sohn da, nimmt mich in den Arm, sagt, Papa, ich bin so stolz auf dich, sag ich, wieso? Ah ja, ich habe halt ein bisschen mitgekriegt, wie er euch besprochen hat. Ich finde es super, dass du nicht eingeknickt bist und dass du zum Glauben stehst. Das hat mich so ermutigt. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh Gott, wenn ich mich jetzt anders entschieden hätte. Es ist manchmal interessant, wie Leute auf dich schauen, auch zuhören. Und der geht seit 8 Monaten so granatenmäßig mit Jesus ab und wagt selber so viel. Das ist einfach, wir setzen damit auch Zeichen. Und das Negative ist genau das, die 10 Männer haben ein Zeichen der Feigheit gesetzt und sie haben ein ganzes Volk, eine ganze Generation vergiftet. Das ganze Volk schrie. Und sie schufen mit dieser Angst, das ist das Schlimme, eine Realität in ihren Köpfen und Herzen. Sie kreierten eine eigene Zukunft, die Realität wurde. Was sie fürchteten, kam über sie. Sie haben gesagt, wir werden in dieser Wüste sterben. Wären wir doch in Ägypten gestorben. Und es ist interessant, was passiert. Gott spricht ein paar Verse später, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber werden in der Wüste verfallen. Aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden Raub und Opfer, die werden ins Land kommen. Und Kaleb und Josua, weil ein anderer Geist in ihnen ist, heißt es in einem anderen Vers, weil ein anderer Geist in ihnen ist. Aber eure eigenen Leiber werden in dieser Wüste verfallen. Eine ganze Generation kam in der Wüste um, weil sie ihren Augen und Ohren mehr geglaubt hatten, als dem, was Gott gesagt hat. 2 Mann kamen in das Land rein, weil sie dem, was Gott sagte, mehr glaubten, als das, was sie mit ihren natürlichen Augen sahen. Und es ist, Freunde, so wichtig für uns, das zu lernen. Ich komme nochmal zurück auf den Matrix-Film. Das, was du als augenscheinliche Realität siehst, ist nicht immer die Realität. Ich sage nicht, dass wir verrückte Spinner werden sollen, die sagen, ach, das gibt es ja gar nicht, den 2. Stock, ich gehe hier einfach raus und springe zum Fenster, ne? So wie in der Matrix. Ne? So, du fällst dann nicht so weich in den Boden rein. Aber Glauben hat sehr viel damit zu tun, dass ich scheinbare Realitäten erkenne, dass sie eben nicht wahr sind und dass ich aufstehe und mitten durch sie hindurchgehe. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Wichtig, das musst du lernen. Furcht ist pervertierter, negativer Glauben und funktioniert genauso wie Glauben. Furcht ist pervertierter, negativer Glaube und funktioniert auch wie Glauben. Furcht ist die Erwartung von negativen Dingen, von denen man glaubt, dass sie eintreten werden. Was er wohl denkt hier. Aber wenn er Glauben hat, frisst er ihn auf. Der Teufel kopiert alles, was Gott geschaffen hat und verdreht es, so auch den Glauben. Und es ist interessant, genau wie Glaube, echter Glaube, auch eine neue Realität hervorbringt in unserem Leben, so bringt Furcht auch eine Realität in deinem Leben hervor. Das sind unumstößliche, Jahrtausende erprobte geistliche Prinzipien, die funktionieren. Das Traurige ist, dass die Welt ohne Gott diese Prinzipien manchmal besser versteht als die Christen. Ich sage es mal, für mich sind viele Geschäftsleute ein Riesenvorbild, was Glauben ist. Viele Geschäftsleute und Unternehmer haben mehr Glauben als die Christen. Ein Unternehmer muss in einer gewissen Weise oft Risiken eingehen. Und oft basieren seine Entscheidungen auf Glauben und auf ein Nicht-Für-Wahrhalten, das, was er im Moment vor Augen sieht. Und oft haben die Leute nicht das Backup, da ist ein Gott hinter mir. Sie haben einfach einen Optimismus, sie vertrauen ihre Erfahrungen. Wie viel mal mehr sollten wir glauben können, wenn wir eigentlich, zumindest wir bekennen es ja mit dem Mund, ich glaube an Gott. Es gibt in Sprüchen 10,24 ein interessanter Vers. Wer von Gott nichts wissen will, dem stößt das zu, was er am meisten fürchtet. Wer von Gott nichts wissen will, da sage ich mal, das ist vielleicht nicht nur unbedingt der Heide, das ist vielleicht auch der gleichgültige Christ. Er ist zwar ein Kind Gottes, er gehört Gott, er wird gerettet sein, er kommt in die Ewigkeit, aber es ist ein Christ, der nie lernt, mit Gott zu leben. Und er ist wie ein kleiner Korken, der auf der Welle hin und her tanzt. Er bestimmt nicht den Kurs, sondern die Wellen schubsen ihn hin und her und hin und her. Und von Gott nichts wissen will, kann auch sein, dass ich mir wenig Zeit nehme, persönlich Zeit nehme, um Gott kennenzulernen. Wenig Zeit nehme, das Wort Gottes kennenzulernen. Wenig Zeit nehme, das Wesen Gottes kennenzulernen. Mir wenig Zeit nehme, zu identifizieren, wer bin ich eigentlich? Was gehört mir? Welche Rechte habe ich? Das ist ein geistiges Gesetz. Du kommst da automatisch in die andere Gesetzmäßigkeit rein. Du siehst die Welt dann nur noch mit deinen natürlichen Augen. Und du siehst alles nur noch durch diese natürliche Brille. Und das heißt, Gefahren, Nöte, Sorgen, Ängste überwältigen dich und du wirst dich ihnen beugen. Und es wird genau das passieren, was du mit deinem normalen Verstand erwartest. Du erwartest die Niederlage und die Niederlage wird kommen. Du erwartest die Krankheit und die Krankheit wird kommen. Du erwartest den Bankrott und der Bankrott wird kommen. Wer jedoch zu Gott gehört, bekommt, was er sich wünscht. Das ist kein Automatismus. Aber zu Gott gehören beinhaltet eine auch bewusste Entscheidung. Ich rede hier wirklich nicht nur von dem Errettetsein. Errettetsein ist das absolute Minimum. Ja? Gott möchte nicht, dass du nur errettet bist, sondern Gott möchte dir wirklich ein neues Leben schenken. Und zu Gott gehören ist mehr als nur, ich bin gerettet, gerade so. Ne? Sondern Gott möchte dir geben, was deines Herzens Wunsch ist. Das heißt in dem Psalm auch, dass er dir gibt nach dem Wunsch deines Herzens. Aber das ist kein Automatismus, ja. Sondern es ist etwas, was dadurch geschieht, indem sich mein Denken verändert, indem ich lerne, in den Bahnen und Kategorien Gottes zu denken, indem ich lerne und erkenne, wer ich bin, was mir gehört, indem ich lerne, aufzustehen gegen diese Furcht, gegen diese Lügen, die sich gegen mich stellen. Deine Eltern waren arm, deine Voreltern waren arm. Wie kannst du erwarten, dass du mehr als arm sein wirst? Ne? Niemand in deiner Familie hat je studiert. Wie kannst du erwarten, dass es du schaffst? So, es gibt so viel Festlegung.
Ja? Wie erkennt man eigentlich so Selbstüberschätzung?
Bitte?
Wie erkennt man denn Selbstüberschätzung? Meistens auch so, ja, dass man über Reflexion durch andere, die einem sagen, so, das kann nicht funktionieren oder so, man zieht es vielleicht ein, aber man kennt jetzt die Zukunft ja auch nicht, man hat ein hohes Ziel, ist eigentlich, man denkt, das entspricht mir. Und eine Tatsache ist auch so, dass viele sich auch, dass man sich selber nicht
richtig
einschätzen kann. Und das ist eben auch ein Prinzip von der Natur, eben, dass man sich komplett überschätzt irgendwie. Und das ist eben eine große Gefahr und darauf wollen auch viele einen hinweisen. Und das kann man so als feindlicher Einfluss sehen, aber manchmal ist es gar nicht so. Es ist eben so
zwiespältig. Ich will dir mal eins sagen, Selbsteinschätzung geschieht in erster Linie dadurch, indem du Dinge einfach wagst, dabei auf die Schnauze fällst und merkst, du bist zu weit gegangen. Dann gehst du ein paar Meter zurück, versuchst es wieder, fällst vielleicht immer noch auf die Schnauze, gehst noch einen Meter zurück und jetzt klappt es und du sagst, okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt stehe.
Geht manchmal nicht, dass man einen Schritt zurückgeht. Manchmal sind es so große Weichen, da ist der Weg vollkommen vorbei. Jetzt geht man zum Beispiel, sagt man, ich möchte jetzt selbstständig sein, so, ich habe eine gute Idee, geht aus dem Beruf raus, man macht es und dann denkt man hinterher, das war total falsch, aber man kann ja nicht mehr zurück.
Und dann, stimmt nicht.
Und dann denkt man, auf diesem Weg wäre man viel weiter gekommen.
Du kannst so, immer zurück, immer.
Manchmal ist es nicht möglich in diesen, also nicht so zurück, nee, es geht manchmal nicht zurück. Man kann nur weiter. Manchmal sind die Weichen eben so groß, wie ich sage, man kann ja nicht mehr rüberspringen. Also glaub, sind Entscheidungen so groß, dass doch, wenn man einen, zum Beispiel eine Lücke hat im Lebenslauf, so zum Beispiel ein Jahr, dann gibt es kein Loch, findet man kein Loch mehr.
Was für ein Loch?
Wo man reinschlüpfen kann halt in ein Unternehmen. So.
Das stimmt nicht. Das ist das, was du mit dem natürlichen Auge siehst. Ich kann dir Dinge erzählen, die sind so unglaublich. Ne? Und das ist die Frage, wie siehst du, was hast du mit Gott schon erlebt? Und da möchte ich euch ermutigen.
Ich bin halt drauf gekommen, dass es dann gar nicht, dass es nicht sinnvoll ist, da zurückzugehen zum Beispiel. Das ist die Lösung.
Diskutieren wir es mal in der Pause weiter, weil das führt uns zu weit weg. Fakt ist, dass es Selbsteinschätzung hat sehr viel damit zu tun, dass ich auch, wir werden danach noch sehr intensiv darüber sprechen, dass ich mir Fehler zugestehe. Wenn du dir keine Fehler zugestehst, wirst du auch nie zu einer gesunden Selbsteinschätzung kommen. Ich sage es mal ganz kurz noch. Edison, Erfinder der Glühbirnen, hat 100 Fehlversuche hinter sich gebracht, bevor er die Birne zum Glühen brachte. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn es schief ging, ich habe jetzt einen Weg mehr entdeckt, wie es nicht funktioniert. Aber er hat nie aufgehört. Er hat nie aufgehört, an seinen Traum zu glauben. Abraham Lincoln hatte insgesamt 14 oder 15 Anläufe, bevor er schließlich Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Er hat nie aufgegeben. So, ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen von Leuten. Das Entscheidende ist, du lernst durch Niederlagen. Wir werden das nachher noch etwas mehr vertiefen. Du lernst durch Niederlagen. Und du lernst durch Niederlagen an den Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, da stehe ich, da bin ich. Und Gott sagt so, und jetzt gehen wir beide von diesem Punkt aus immer weiter. Wir müssen keine Angst vor Niederlagen haben. Denn Gott ist mit uns auch in der Niederlage. Die ganze Bibel ist voll von Männern Gottes, die durch Niederlagen gegangen sind. Alle großen Männer Gottes haben Fehler gemacht und haben durch ihre Fehler gelernt. So, aber das ist ein Fakt. Wenn du dich mit Gott und seinem Wesen nicht beschäftigst, dann tust du dich automatisch mit dem Wesen und den Gesetzen dieser Welt beschäftigen und du kommst unter ihre Herrschaft, unter ihre Fremdbestimmung. Und wenn du dich mit dem Wesen Gottes beschäftigst, was heißt zu Gott gehören, dann kommst du automatisch auch unter die Herrschaft Gottes. Und du wirst andere Resultate in deinem Leben ernten. Furcht ist das Tor zu den meisten Niederlagen. Furcht ist nämlich eine beständige Einladung an den Feind Gottes bei uns zu landen. Furcht ist die offene Tür für den Feind, dein Leben und die Träume in deinem Leben zu zerstören. Furcht ist Unglauben und Misstrauen in die Fähigkeiten Gottes, dir helfen zu können. Ganz einfach. Furcht ist Unglauben, Misstrauen in die Fähigkeiten Gottes, dir helfen zu können. Furcht kommt dort hinein, wo ein Mensch in geistlicher Dunkelheit lebt. Das heißt, er kennt die Wahrheit über Gottes Absichten und Verheißungen in seinem Leben nicht oder nur sehr unzureichend. Und viele Christen leben deshalb in Furcht, weil sie Gottes Wort und Verheißungen nicht kennen. Jesus hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Nachahmer, Jünger, Nachfolger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Bedingung ist, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Wort ist Information, Logos. Also Information ist das, was Gott über sich sagt, über seine Gedanken sagt, über sein Wesen sagt, durch Predigt, durch die Bibel, durch gute Bücher, durch Kassetten und manchmal in dein Leben einfach reinspricht. Und Jesus sagt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit, dass er stärker ist als deine Umstände, wird dich frei machen von deinen Umständen. Es ist einfach genial. Wir hatten vor 2 Jahren, mussten wir eine Entscheidung treffen, in diese neuen Räume einzuziehen, in neue Gemeinderäume einzuziehen und 2 Vollzeiter anzustellen, wo wir eigentlich überhaupt nicht die Finanzen dafür hatten. Und wir sind keine Spinner, keine russische Roulette-Spieler. Ne? Und Gott hat sehr, sehr klar gesprochen zu uns. Und es ging um die Frage, ihm zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Und wir haben als Leiterschaft die Wahrheit der Worte Gottes gekannt. Wir haben die Verheißung gekannt. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Siege erlebt, wo wir in Wagnisse hinausgetreten sind. Und als der Moment kam, die Entscheidung zu treffen, haben wir gesagt, okay, Unser Fleisch, unser Gefühl sagt, oh, bloß nicht, wir sind im März pleite, wenn wir das tun. Aber unser Geist sagt uns, mit Gott sind alle Dinge möglich. Gott hat gesprochen. Es ist keine Selbstüberschätzung, es ist keine Überheblichkeit. Wir sind nicht arrogant. Wir wollen es ja auch nicht selber erledigen, aber wir haben sehr deutlich gespürt, der Herr redet. Und wir sind in dieses Wagnis hinausgestiegen. Und Gott fing sofort an zu wirken. So, die Angst ging auch von uns weg, als wir uns entschieden hatten. Die Wahrheit wird uns frei machen. Was passiert ist, dass wir heute in einem viel größeren Maß innerer geistlicher Freiheit leben, weil wir hatten im letzten Jahr noch eine größere Herausforderung dann zu handeln, aber die war auch relativ leicht zu handeln, weil wir auf eine Serie von Siegen zurückgeblickt haben. Das ist das, was Gott in deinem Leben etablieren möchte. Eine Serie von Siegen, die dich mutig machen. Aber kein Sieg ohne Kampf. Das heißt, du musst irgendwann musst du raus und musst es wagen. Und wenn du das nicht machst, dann hast du auch keinen Rekord in dir, dann hast du keine Wahrheit in dir. Und es wird dir sehr schwer fallen, Gott zu vertrauen, wenn da nichts ist, wo du noch nie vertraut hast. Ja. Wenn du die Wahrheit über das Wesen Gottes und seine Versprechen nicht kennst oder nur sehr unzureichend, dann ist die Chance sehr groß, dass du angelogen wirst durch eine scheinbare Realität. Und du beginnst, Lüge und Wahrheit zu verwechseln. Und auf diese Weise wird Furcht Realität in deinem Leben und Furcht beginnt, deinen Lebenskurs zu steuern. Und du wirst nur noch in dem zu finden sein, wo alle Menschen zu finden sind. Und du wirst nie in dem zu finden sein, wo Gott dich haben möchte. Nämlich im Glauben und auch im Sieg. Im Hebräer 11,1 heißt es, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. So, ich hoffe, meine Hoffnung hat einen Grund, ich bin kein Spinner, der grundlos hofft, und ich zweifle nicht an dem, was ich noch nicht sehe. Da ist diese innere Sicherheit, die daraus kommt, dass ich Gott schon mal und mal und mal erlebt habe. Ich weiß, er ist treu. Und deswegen ist es so wichtig, ich kann es noch immer wieder wiederholen, dass du anfängst, deinen eigenen Schatz an Erfahrungen aufzubauen. Warum hat David gegen Goliath gewonnen? Was denkt ihr? Er hat schon gegen den Löwen und den Bären gekämpft. Das ist das ganze Geheimnis gewesen. Wir denken immer, der war so mutig. Oh ja, ne? Aber er war deshalb mutig, weil er als Hirtenjunge schon gegen den Löwen, den Bären und den Wolf gekämpft hat. Als Saul ja ihn herruft und sagt, hey, du bist doch kein Kriegsmann, er sagt, hey, ich habe gegen Bären, Löwen und Wölfe gekämpft. Ich meine, in Afrika bin ich mal einem Löwen so dicht gegenübergestanden, also da denkst du schon anders, ne? Aber David hatte Records. Und das ist das, was Gott dir sagen möchte. Hey, fang an in deinem Leben, wo du vielleicht noch klein und unbeobachtet bist, Lebensrecords aufzubauen. Fang an, im Kleinen treu zu sein. Fang an, kleine Siege im Glauben zu erringen. Gott erwartet nicht gleich, dass du einen Goliath erschlägst. Aber fang in kleinen Sachen an. Fang mit dem knöcheltiefen Wasser an. Geh in den knöcheltiefen Fluss und erwarte, dass Gott den Fluss stoppt. Und dann geh ins Knietiefe rein, ins Hüfttiefe, ins Bauchtiefe. Und irgendwann hast du so einen Mut, dass egal ist, wie tief es ist. Glaube baut sich dynamisch auf. So, und Glaube heißt eben nicht sehen. Ich sehe es nicht, ich habe es nicht in der Hand. Wir hätten gerne, hey Gott, gib uns doch mal gleich 200.000 Euro und dann wagen wir alles. Ne? Aber es darf auch nicht mehr als 200.000 Euro kosten, was wir wagen wollen. Und Gott sagt, hey, das ist doch kein Glaube. Ne? Es gibt viele Christen, die sagen, ach ja, wenn doch, wenn doch, wenn doch. Warum haben jetzt auch gerade wieder so viele Christen so viel Geld verloren? Weil diese Lügen- und Scheinfirmen in Amerika, die jetzt bankrott gegangen sind, wo 160 Millionen Dollar verschwunden sind, wo Christen in aller Welt in diese Firma investiert haben und gelockt wurden damit, ja, der Herr wird euch 20% und 25% Gewinne geben dieser Firma und das können wir in die Mission einsetzen. Ne? Anstatt zu glauben, hoffen wir, mit dubiosen Geschäften genügend Geld zu machen und mit Geld hoffen wir dann, das Werk Gottes zu bauen. Das kann nur schief gehen. Kann nur schief gehen. So, Furcht funktioniert genauso wie Glaube. Es ist die Furcht, eine feste Zuversicht auf das, was man erwartet. Ich werde scheitern. Alles gescheitert. Ich werde es niemals schaffen. Niemand hat es geschafft. Die Zeiten sind so schlecht. Jeder sagt, dass es die schlechtesten Zeiten sind, um jetzt ein Geschäft zu starten. Man sollte nie jetzt anlegen. Man sollte jetzt das nie machen. Wir haben kein Geld, um das zu machen. Wir können niemand anstellen. Es ist unmöglich. Furcht ist eine feste Zuversicht auf das, was man erwartet, ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Furcht ist pervertierter Glaube. Und genauso wie der Glaube eine positive Zukunft hervorbringt, wird Furcht eine negative Zukunft in deinem Leben hervorbringen. Proklamier es nur lange genug, glaub es nur lange genug, beweg dich lang genug in deinen Gedanken und du wirst genau dort landen. Siehe die Israeliten, sie haben es proklamiert, sie haben es geglaubt und sie sind in der Wüste gestorben. Das, was sie sprachen, kam über sie. Josua und Kaleb haben eine andere Realität geglaubt und ausgesprochen. Und wo waren sie? Sie kamen in das Land. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Gehen wir mal zu Hiob. Hiob lebte ein halbes Leben lang in Furcht vor Verlusten. Ich glaube, dass das Buch Hiob in manchen Bereichen eines der am meisten falsch interpretierten Bücher der Bibel ist, also was Theologen so falsch auslegen. Oft muss Hiob dafür herhalten, ja, Christen müssen leiden und Gott haut uns manchmal brutal zwischen die Hörner, einfach so, erlaubt den Teufel uns zu quälen und da müssen wir durchbeißen und seht den tapferen Hiob an, wie er das tapfer durchgestanden hat. Wenn du das Buch Hiob liest, hat er überhaupt nichts tapfer durchgestanden. Er hat geheult, er hat geklagt, er hat geschimpft gegen Gott, er hat rumgemosert, er hat mit seinen Freunden gestritten. Und es ist interessant, als Hiob in Hiob 42,5, da sagt er etwas Interessantes am Ende des Buches. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Hey, was war mit Hiob? Hiob, der Mann Gottes, Hiob, der frömmste Mann auf Erden. Und was gibt er für ein Selbstbekenntnis ab hier am Schluss? Gott, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Weißt du, was das ist? Das ist das Problem, was die meisten Christen heute haben. Gott, ich kenne dich nur vom Hörensagen. Ich kenne dich nur aus der Sonntagspredigt. Ich habe mit dir noch gar nichts erlebt, Gott. Meine Erfahrungen mit dir sind nur Second-Hand-Erfahrungen. Und darum konnte Hiob angegriffen werden vom Feind. Und darum musste Gott zulassen, dass er da mal durchkam, um ihn wirklich kennenzulernen. Das ist der ganze Grund. Hiob 3,25, und da fängt das Hiob-Buch an. Und es ist interessant, als dann diese Misere über ihn hereinbricht, was sagt er? Denn was ich gefürchtet habe, was ich gefürchtet habe, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Wovor mir graute, hat mich getroffen. Wenn er doch ein Mann Gottes ist, jemand, der Gott völlig vertraut, wieso fürchtet er sich dann dauernd davor, dass er alles verlieren wird? Wieso graut ihn denn davor, dass er alles verlieren wird? Weißt du warum? Weil er Gott nämlich nur vom Hören sagen kann. Er kannte Gott nicht wirklich. Er kannte ihn nicht wirklich. Er kannte Gott nicht. Für ihn war Gott Gott. Er glaubte schon an Gott, dass es Gott gibt. Und Gott war natürlich da, aber Gott war gleichzeitig weit weg. Gott war ein Gott, der durch Opfer befriedigt werden muss. Deswegen opfert er auch jeden Tag für seine Söhne und für seinen Besitz. Er hoffte, Gott durch seine eigene Rechtschaffenheit und durch seine Opfer besänftigen zu können. Aber Gott will mehr als nur Religion von uns. Gott möchte Beziehung. Gott will nicht, dass du ihn nur vom Hörensagen kennst. Um deiner selbst willen. Weil wenn du ihn nur vom Hörensagen kennst, bist du angreifbar für den Feind. Und das ist nach meinem Erachten die eigentliche Ursache, warum Hiob durch dieses Tal der Tränen ging. Er lebte sein Leben lang in Furcht, obwohl es ihm gut ging. Weil er Gott nicht kannte. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du seine Verheißung nicht kennst, dann bist du beständig in der Gefahr, abgeschossen zu werden. Und interessanterweise dort, durch diese Katastrophe, beginnt er das Wesen Gottes zu erkennen. Und für uns heißt es zwangsläufig nicht, dass wir alle durch Katastrophen gehen müssen, sondern, hey, wir können jetzt schon anfangen zu sagen, hey, ich grab mal, ich will das Wesen Gottes erkennen. Ich fange halt mal an, in meinem Leben dann Glauben zu wagen. Und nicht nur aus dem Hörensagen Glauben zu leben, sondern ich wage mit Gott mal Dinge. Ich wage es mal in Herausforderungen reinzugehen. Und so viele Christen brechen im Kleinsten schon zusammen. Am Sonntag werfen manche ein Euro ins Opfer und meinen, sie haben Wunders was geleistet. Wo ist da der Glaube? Wo ist das Vertrauen? Oder bei den kleinsten Kleinigkeiten suchen sie bei allen möglichen Methoden Zuflucht und Schutz. Wo ist da der Glaube? Wo ist das Vertrauen, dass es einen lebendigen Gott gibt? Fangen Kleinen an, Gott treu zu sein. Hiob lebt in Furcht, und das war das Einfallstor des Feindes in sein Leben. Gott musste Hiob nicht prüfen, mal schauen, wie fromm Hiob wirklich. Gott kannte Hiob innen auswendig. Darum sagt Paulus im Epheser 4, 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Gib dem Teufel keinen Raum in dir, in deinem Denken. Erlaube ihn nicht, mit negativen Gedanken über Gott, mit negativen Gedanken über deine Zukunft, dein Denken mehr und mehr in den Griff zu kriegen. Darum ist es keine verlorene Zeit zu sagen, ich reserviere mir am Tag eine bestimmte Zeit, in der ich mich mit Gott vertraut mache, mit der ich versuche, ihn durch sein Wort oder durch das Hören von Tapes oder Kassetten oder Lesen guter Bücher besser kennenzulernen, seine Absichten über mich kennenlernen, vertraut mit ihm werden. Dass mein Glaube nicht nur ein Hörensagen-Glaube ist, sondern ein Glaube ist, wo ich sage, ja, ich habe mit ihm das und das erlebt. Ich weiß, er ist toll. Und wir sind heute, sage ich mal, so gesegnet auch mit diesem elektronischen Kram, ne, dass wir Kassetten, Audios, MP3s und so weiter haben. Wir sitzen so oft im Auto, wo du es wunderbar, anstatt irgendwelches dämliches Gedudle im Radio mit dummen Sprüchen, dir mal einfach Gottes Wort reinziehen kannst. Oder während der Hausarbeit kann man locker nebenher mal eine CD oder eine Audiokassette laufen lassen. Oder ich kann abends oft schlecht, also ich bin nicht jemand, der schnell einschläft, dann lasse ich über meinen MP3-Player eine Predigt laufen. So, und das ist immer wieder da, das baut mich auf, da werde ich herausgefordert, ich lerne was über Gott. Und dazu kommt, dass ich neben dem Hören dann auch immer wieder natürlich in Situationen reinkomme, wo ich sage, okay, und jetzt muss ich Glauben wagen. Jetzt muss ich es wagen. Jetzt muss ich vorangehen. Wir stehen dies ja auch wieder vor räumlichen Herausforderungen, wo wir zusätzlich Räume anmieten wollen. Das Geld ist nicht da. Das Geld ist nie da. Es ist, solange ich lebe, war nie das Geld da, wenn Gott sagt, mach was. Sondern du machst es erst. Du musst rausfinden, was will Gott. Dann gehst du los und dann kommen die Ressourcen. Wir fliegen jetzt demnächst nach Indien, ne, und wir haben durch einige dumme Sachen nur noch einen einzigen besonderen Flug gekriegt, und der war extrem teuer. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, also das storniere ich. Ne. Ich habe erst gedacht, das ist der Preis für zwei Tickets. Ne. Und dann war das pro. Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt muss ich erstmal beten. Ich muss Gott fragen, was willst du? Und wir hatten den Eindruck, wir sollen fliegen. Ich sage, hey Gott, aber so viel Kohle mag ich nicht ausgeben. Und Gott hat mir gezeigt, ruf eine bestimmte Person an. Ich habe diese Person angerufen, die kannte wiederum eine andere Person. Diese andere Person hat gesagt, hey, wann immer irgendwas ist, ich unterstütze euch. Also ich sage, ja, aber diese Person hat das, was sie hatte, schon an eine andere Organisation gegeben. Ich sage, okay, kein Problem, ich hatte nur einen Eindruck, soll ich anrufen. 3 Minuten später klingelt das Telefon, wieder war diese Person dran, ich will jetzt keinen Namen nennen, als jemand aus unserer Gemeinde und sagt, hey, ich habe da 1000 Euro, die will ich für den Flug spenden. Und das ist eine Person, die selber das typische Bild einer armen Witwe ist. Und sie hat es für einen Urlaub gekriegt. Und sie sagt, vor zwei Jahren, ich habe gesagt, nee. Sie sagt, stopp, sagt sie. Vor 2 Tagen hat mir Gott gesagt, ich soll nicht in Urlaub gehen. Da hast du noch gar nicht angerufen. Ich habe mich gefragt, wieso. Heute rufst du an. Ich habe sofort gewusst, wieso. Und ich sage, das nehme ich nicht an von dir. Er sagt, das kannst du gar nicht verhindern. Und ich wollte einfach damit sagen, Gott wird dich immer erst reinführen in die Umstände. Und dann gehen die Türen auf. Und er ist nie in Verlegenheit. Nie. Und was das Überwältigende ist, manchmal machst du dir den Kopf und denkst, ach, wo soll das herkommen? Wer? Und Gott sagt, hey, zerbrich dir dein Hirn nicht. Ich habe Wege, von denen hast du absolut gar keinen Plan, keine Ahnung. Wir denken immer, ah ja, vielleicht da oder da. Da hat Gott irgendwo eine arme Witwe sitzen, wo du es überhaupt nicht vermutest. Ne? Oder Gott bringt einen völlig anonymen Menschen auf den Plan, ne? wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ne? Aber was Gott zuerst will, ist, sagt, hey, komm aufs Wasser. Und dann sehen wir weiter. Gib nicht Raum dem Teufel. Erlaube nicht, dass er anfängt, in deinen Gedanken diesen Schmutz reinzubohren, die Furcht reinzubohren, dass du anfängst, Szenarien in dir aufzubauen, der Niederlage, des Bankrotts, der Krankheit und das und das und das. Es wird Realität. Gedanken haben Macht. Konfession hat Macht. Aber Gott will es nicht. Gott sagt, bekenne meine Realität, bekenne meinen Namen, bekenne meine Verheißung über dein Leben. Und dann geh auch rein und du wirst sehen, wie sich die Dinge ändern. Der Teufel hat keine Kraft in sich. Seine ganze Kraft basiert auf der Macht der Lüge und dass wir der Lüge glauben und der Lüge unser Leben geben. Ein Missionar hat mir die Geschichte eines Kollegen erzählt, Missionarskollegen, der war in Indien und ich weiß auch nicht, irgendwie muss das ein merkwürdiger Vogel gewesen sein, der ist mit seiner Frau in so ein Wahrsagerzelt gegangen. Ich frage mich, was da ein Missionar überhaupt zu suchen hat. Und der Wahrsager sagt zu ihm, du wirst in 30 Tagen sterben. Gelacht drüber, ne? Und dann sind sie raus und haben gewitzelt drüber noch. Aber nachts musste der Mann drüber nachdenken. Am nächsten Tag musste er drüber nachdenken. Seine Frau und er fingen an, drüber zu reden. Dann sind sie zurück nach Amerika geflogen und sie haben noch mehr nachgedacht. Und plötzlich wurde er krank. Und guess what? 30 Tage später war er mausetot. So, das war nicht irgendein Fluch, irgendwas Magisches. Er hat einer Lüge geglaubt und er hat dieser Lüge mehr geglaubt als dem Wort Gottes. Er hat dieser Lüge mehr geglaubt als seiner Identität, nämlich dass er ein Kind Gottes ist. Dass ihm Gewalt gegeben ist über alle Macht des Feindes. Und ein Fluch hat nur dann Wirkung, wenn du ihm glaubst. Ganz einfach. Was glaubst du, wie oft ich schon verflucht worden bin für den merkwürdigsten Gestalten, auch in der dritten Welt? Der Fluch hat keine Wirkung. Aber wenn du anfängst, ihm zu glauben, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, es immer und immer und immer wieder bewegst in deinem Kopf, dann wird das zu einer Realität, die selbstständig wird in deinem Leben. Und nicht mehr du kontrollierst dein Leben, sondern diese Lüge. Krankheit kommt in derselben Weise in unser Leben. Man hört in sich vielleicht hinein, oh ja, hier, oh, und da, und hier, ja, und Tante Erna hat es da auch mal so gehabt, und 10 Tage später musste sie operiert werden. Oh Gott, ich habe dasselbe, ne? Und es ist in der Tat so, wir können Krankheiten buchstäblich in uns selber durch solche Art Haltungen herbeirufen. Leute, die Medizin kennt es, den Hypochonder, ne, der alle möglichen Phänomene in sich verspürt. Und es gibt auch bestimmt etliche Krankheiten, die genau dadurch auch kommen, dass sie buchstäblich herbeirufen. Weil ich überängstlich und peinlich genau jede Reaktion meines Körpers beobachte, wegen jedem bisschen sofort beim Arzt hänge. Und du bist gefangen in diesem System. Ich rede hier nicht von Sorglosigkeit, ja, aber ich rede auch von dieser übersteigerten Furcht und Angst. Geschäftlicher Misserfolg nimmt dieselbe Richtung. Wir beobachten Trends, hören Prognosen und die Urteile anderer und wir beginnen mehr und mehr diesen Dingen Glauben zu schenken und nicht dem Wort Gottes. Und wir werden abhängig davon. Und diese Dinge regieren unser Geschäft, unsere geschäftlichen Entscheidungen und können uns unter Umständen bis in den Bankrott oder einfach in einfach Ereignislosigkeit reintreiben, wo nichts mehr nach vorne und nach hinten geht. Ich rede nicht davon, den Verstand und gesundes Urteilsvermögen abzulegen. Das hat uns Gott geschenkt. Ich rede von diesen Übersteigerungen. Ja. Wir sollen Situationen überdenken. Wir sollen nicht in alles hineinspringen. Nur glauben, bumm. Ne? Das ist auch ein Unsinn. Jesus sagt, wer ein Haus bauen will, der setzt sich zuerst hin und überschlägt die Kosten. Wo viele Ratgeber sind, wird ein Krieg gewonnen. Das heißt, auch Glauben ist, ich berate mich mit anderen. Ich überlege, denke nach, wäge ab. Aber wenn ich Gott deutlich reden höre und wenn die Entscheidung ist, geh aufs Wasser, dann gehe ich aufs Wasser. Und dann lasse ich mich nicht mehr durch Ratgeber abhalten, die sagen, ja, aber das geht schief und das darfst du auf gar keinen Fall machen, das hat noch nie jemand gewagt und das ist Unsinn und das gibt es doch gar nicht. Ein Freund von mir will ein Geschäft aufmachen, war jetzt bei der Bank und die Bank sagt ihm, was sind diese XXX D-Mark, die sie monatlich hier immer an eine Organisation namens CZK überweisen. Er sagt, das ist mein Zehnter. Was? Und dann sagt der Banker, also das müssen Sie aufhören zu geben, dann kriegen Sie von uns den Kredit. Das Problem war, er hatte eine genaue Ausgabeneinnahmendeckung, ne? Und die Bank will eine Sicherheit, so ein Overflow. Ne? Und er sagte zu ihm, wissen Sie was? Ich säge nicht den Ast ab, auf dem ich sitze. Das ist die Basis für meinen ganzen geschäftlichen Segen. So, dann verzichte ich auf Ihren Kredit. Ne? So, das sind zum Beispiel auch Situationen. Der Verstand würde sagen, naja, also jetzt. So, ne? Aber mein Wissen, mein Verstehen, ein Rekord, den ich erlebt habe mit meinen Zehnten, zeigt mir, dass Gott treu ist. Er wird seinen Geschäftskredit kriegen, ganz locker. Ne? Aber da hat er wieder einen Sieg errungen hinterher, wo er sagt, hey, und wo der Feind versucht, dich auf die andere Seite zu ziehen, zu sagen, play safe, spiel es, wie es die Welt auch spielt. Und da ist Mut gefragt, zu sagen, nee. Genau wie diese Witwe, die diesen Betrag gegeben hat und die gesagt hat, hey, ich gebe es Gott und nicht euch. Und Gott wird für mich sorgen. Okay, wir kommen zum Schluss. Noch eine letzte kleine Story. Als Jesus in das Haus des Jairus kam, des Synagogenvorstehers, dessen Tochter krank war, als sie so kurz vorm Haus waren, da kommt die Menge raus, heulend, klagend, schreiend, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr. Realität. Was sollen wir jetzt noch machen? Herr Jesus, sorry, zu spät gekommen. Aber was sagt Jesus? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Warum stehen solche komischen Geschichten der Bibel? Das steht deshalb in der Bibel, weil Gott dir sagen möchte, hey, und auch wenn nach deiner Logik, nach der menschlichen Logik und nach deinem Gefühl und den Aussagen anderer eine Situation auswegslos erscheint, fürchte dich nicht. Glaube nur. Wenn du spürst, dass in dir der Glaube ist, dann geh weiter. Lass dich nicht beirren von den Menschen. Die größten Siege werden da errungen, wo alle anderen aufgeben. Was mich auch wieder erschüttert, ist, die größten Geschäftsideen wurden verwirklicht und geboren in Situationen, wo alle gesagt haben, es funktioniert nie. McDonald's zum Beispiel wurde in einer Phase tiefster wirtschaftlicher Rezession in Amerika gegründet. Alle haben gesagt, vergiss es, in dieser Zeit investiert man nicht. Ne? Und heute ist die größte Fastfood-Kette der Welt und der Besitzer von McDonald's ist der größte Immobilienbesitzer der Welt. Also einer der größten. Er hat die Filetstücke in allen Städten der Welt, gehören ihm. Ne? Aber angefangen in einer Zeit, wo alle gesagt haben, unmöglich. Und guck dir mal wirklich die Erfolgsstories an. Das sind Leute, die genau kontrazyklisch gehandelt haben. Sprich, da wo alle weggelaufen sind, gesagt, hat eh keinen Zweck, haben sie dann, genau da fangen wir an. Das ist, wie Gott mit uns umgehen möchte. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich, die größte Macht im Universum, bin auf deiner Seite. Und wir hören oft zu früh auf. Wir klappen zu früh unser Zelt zusammen. wo Gott sagt, hey, bleib noch ein bisschen. Ja.
Wie erkennt man eigentlich, das erkennt man manchmal, aber oft auch nicht, dass es von Gott gewollt ist, dass man das eingeht. Das ist, dass Gottes Willen ist so war. Und inwieweit kann man sagen, dass man sich irgendwie was verbohrt hat und etwas ausgemacht hat, was vielleicht auch nicht will.
Wie hat Abraham wohl erkannt, dass er seinen Sohn opfern soll? Stell dir mal vor, ne? Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn und opfer ihn. Also wenn ich Abraham gewesen wäre, ich sage, hey, das ist jetzt die heiße Wüstensonne, ich habe zu viel Kamel-Schnaps getrunken, das ist bestimmt nicht die Stimme Gottes. Und was glaubt ihr, woher hat er das gewusst? Ich meine, gehorcht er. Was denkt ihr? Als Abraham war, hat Gott mit einem Lautsprecher im Himmel gesprochen oder diesen Schriftzug erscheinen lassen? Gott hat es ihm gesagt, aber es hätte auch der Wüstengeist sein können oder Fantasie. Was denkt ihr, woher hatte er die Sicherheit?
In seinem Herzen vielleicht. Manchmal hat man auch eine gewisse Sicherheit.
Woher kommt diese Herzenssicherheit? Wie heißt das denn?
Kennen. Also
kennen. Wie kenne ich jemanden? Indem ich Zeit mit ihm verbringe. Aha. Es ist interessant, wir lesen in der Bibel, dass Abraham sehr oft mit Gott gesprochen hat. Abraham kannte die Stimme Gottes. Vom Hören und Hören und Hören und Hören. So, und das ist das, was ich euch sagen möchte, auch hier. Du wirst die Stimme Gottes, den Willen Gottes und wann Gott spricht, dadurch erkennen, indem du mit Gott Umgang hast. Gott wird von dir niemals was Radikales erwarten, wenn du jetzt noch ein junger Christ bist. Oder ein Christ bist, der noch nicht so geübt ist im Hören. Ja, wird Gott nicht sagen, hey, stell dich aufs Hochhaus und spring runter. Was Gott möchte, ist, er möchte dich trainieren, seine Stimme zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Aber das ist nicht einfach nur, weil du ein Christ bist, ja, jetzt höre ich automatisch seine Stimme. Wie lernt ein Kind überhaupt, die Stimme zu hören? Indem es einfach zuhört. Das Gehör muss trainiert werden von einem Baby. Genau wie die Augen, die nehmen am Anfang noch gar nichts wahr. Das Baby lernt langsam zu fixieren und dann langsam zu unterscheiden, welches Gesicht das Vertraute ist. Und genauso ist es mit uns. Leute, deswegen sind so viele Christen oft auf dem Holzweg, weil sie nie gelernt haben, die Stimme Gottes von dem Salat und Gemansche, das in ihrem Kopf an Stimmengewirr ist, zu unterscheiden. Deswegen sind so viele Christen sagen, hey, sag mir mal, was denkst du denn, was muss Gott sagen? Oder Prophet, prophezei mal, was sagt Gott zu mir, was muss ich tun? Gott möchte zu jedem von uns sprechen. Und Gott kann es und Gott will es und jeder von uns kann ihn hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin kein privilegiertes Schaf. Ich habe nur die Gabe zu schwätzen, also zu lehren. Das ist alles. Mein Job ist, andere zu belehren, aber ich bin nicht besser, ich bin nicht mehr geliebt als ihr. Und Gott möchte zu dir genauso sprechen. Die Frage ist, jeder von uns hat es in der Hand, zu sagen, okay, ich verbringe Zeit mit Gott. Guck mal, wenn du Menschen kennenlernen möchtest, seine Absichten, seine Intentionen, dann musst du Zeit mit ihm verbringen. Und wenn du genug Zeit mit ihm verbracht hast, dann wirst du auch diese Feinde, du wirst die Körpersprache von ihm kennen, du wirst, selbst wenn er kein Wort sagt, wirst du wissen, was er meint, du wirst die Nuancen zwischen den gesprochenen Sätzen erkennen, wie hat er es jetzt gemeint. Und das geschieht dadurch, dass du Kontakt hast. Und dadurch kommt Unterscheidung. Und genau das ist das, was Gott sich wünscht. Dass wir da rein investieren. Meine Schafe hören meine Stimme. Bleib mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Das ist nicht schwer. Gott weiß, dass wir nicht alle die Freaks sind, die von morgens bis abends in der Bibel lesen. Das erwartet er auch gar nicht. Aber jeder von uns kann einen bestimmten Rahmen an Zeit am Tag aufwenden. Er sagt, ich trainiere mein Herz, meinen Verstand, die Stimme Gottes zu hören. Damit, wenn er redet, ich ihn auch wirklich höre. Und nicht dauernd unsicher bin, war ich das, war das jetzt der Tagesschausprecher oder war das nur die Verwirrung? Hilft dir das ein bisschen weiter? Es ist eine Frage der Gewöhnung. Und Gott wird dich nicht in Abenteuer reinstürzen, wenn du noch nicht gelernt hast, seine Stimme zu hören. Wir erwarten auch nicht von unseren Kindern, dass sie morgens die Sachen machen, ja, wo wir wissen, hey, sind noch gar nicht fähig dazu. Wir trainieren Kinder gemäß ihres Alters. Gott trainiert dich gemäß deines geistlichen Alters und deiner Reife. Aber vielleicht sind das kleine Herausforderungen. Dann fang an, den kleinen Herausforderungen treu zu sein. Und Gott will, dass du an einen Punkt kommst, wo du seine Stimme hörst. Okay. Die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen unter Stellung des Christus. Das ist ein Satz, den solltest du lesen, 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 darüber nachdenken, bis er dir wirklich was sagt. Paulus sagt, die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind Gottes Waffen. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Und das heißt, Festungen sind menschliche Gedankengebäude. Wir alle haben Gedankengebäude. Gedankengebäude sind Ideen, Ideologien, Erinnerungen, Erfahrungen, die sich eigentlich, und das sagt Paulus hier ganz klar, die sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erheben. Das klappt nie. Das hat noch nie geklappt. Das wird nicht gehen. Das hat nie funktioniert. Man kann nicht auf Wasser laufen. Brot kann nicht vermehrt werden. Wir können uns das nicht leisten jetzt. Wir können unmöglich jemand anstellen. Diese Konferenz können wir nicht machen. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Mitarbeiter. Das sind Gedankengebäude, an die wir schon ganz automatisch manchmal denken. Und Paulus sagt, mit den Waffen Gottes kannst du solche Gedankenfestungen zerstören. Und er sagt auch, wie es funktioniert. Wir nehmen unser menschliches Denken gefangen und unterstellen es Christus. Das heißt, ich identifiziere diese Gedanken. Und sie Christus unterstellen heißt, dass ich mir angewöhne zu fragen, was sagt Christus eigentlich über diese Situation? Was sagt sein Wort? Was sagt Gott über die Situation? Und dann habe ich beide Situationen nebeneinander und dann muss ich mich entscheiden, wem glaube ich mehr, dem Wort Gottes oder den Erfahrungen? David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern sprengen. Und dein Verstand sagt dir, da komme ich nie drüber, über dieses Hindernis. Wem glaube ich? Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt, sagt Jesus. Das packe ich nicht. Ob 1000 fallen zu meiner Rechten, 10.000 zu meiner Linken, so wird es doch mich nicht treffen. Niemand ist da je durchgekommen. So. Der Kampf gegen Furcht findet in deinen Gedanken statt und er wird dort gewonnen oder verloren. Und deine Gedanken fütterst du durch das, was du siehst und hörst. Und Lesen ist auch Sehen. Oder was hörst du dir für Botschaften an? Was kommt da rein? Wir haben eine Verantwortung dafür, was hier und hier reinkommt. Lass positive Sachen rein. Erbauende Sachen rein. Das muss nicht immer nur so, ja, nur noch die Bibel und sonst nichts mehr. Es gibt auch zum Beispiel tolle Filme, die sind wirklich aufbauend, die vermitteln etwas von Opferbereitschaft, von Heldentum, von Mut. Herr der Ringe zum Beispiel. Das ist total begeisternd, ne? Wo man immer sagen kann, ja, das ist eine positive Botschaft. Manche Christen sagen, oh, da ist so viel Zauberei drin. Ne? Das ist Kukolores. In erster Linie geht es hier wirklich um Opferbereitschaft. Tolkien war katholischer Christ, der das geschrieben hat. Ne? Und das sind eine positive Botschaft, ne? Etwas zu wagen. Das ist so geil, wie dieses Reiterheer da vor diesen 500.000 Orks steht, ne? und wie sie echt Schiss haben, ne? und wie sie dann runterstören und sagen, egal, das sind unsere Freunde, wir werden jetzt für sie kämpfen. Ne? Und wie sie dann durch diese Armee durchbrechen und das selber gar nicht glauben können, dass sie wie ein Flug da durchmarschieren. Und ich dachte, ja, und genauso ist es mit Gott. Der Feind baut sich auf vor dir übermächtig groß, aber in Wirklichkeit hat er mehr Angst vor dir, als du vor ihm haben solltest. Weil seine größte Furcht ist, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Ich weiß nicht, ob du die Stelle in Herr der Ringe kennst, in Teil 3, wo der, dieser Elbenkönig, ne, der Elrond zu dem, na, wie heißt er, der König? Ich habe es mit Namen nicht so gut. Zu ihm sagt, was Sauron, und Sauron ist der Oberböse in Herr der Ringe, das ist eigentlich so die Personifizierung des Satans. So, was Sauron am meisten fürchtet, ist, dass du der Mann wirst, zu dem du geboren bist. Ne? Und er war eigentlich geboren als König. Er hat sich nicht getraut, König zu werden. Und er hat gesagt, das ist, was Sauron am meisten fürchtet, dass du in das hineinkommst, wozu du geboren bist. Und das ist das, habe ich gedacht, wow, das ist geil, das ist der Satz für uns Christen, ne? Was der Teufel am meisten fürchtet, ist, dass wenn das hineinkommt, wozu wir geboren sind, du bist als Sohn und eine Tochter Gottes geboren. Du bist als ein Prinz und eine Prinzessin geboren. Du bist als ein Held geboren. Du bist Gottes Augapfel und dir gehört alles. Und wenn der Teufel, das ist die größte Furcht des Teufels. Er weiß ganz genau, wenn du in dieser Identität bist, hat er ausgespielt. Er hat keine Macht mehr über dich. Deswegen konnte Jesus sagen, ne? Es kommt der Feind und er hat keine Macht über mich. Also kurz vor der Kreuzigung war Jesus, wusste, jetzt bin ich in seiner Hand, er hat keine Macht über mir. Er hat nichts an mir. Und das ist, was der Teufel am meisten fürchtet. Wenn wir Christen wissen, wer wir wirklich sind, was uns gehört. Wenn wir die erbärmliche Angst verloren haben, unser erbärmliches kleines Leben zu retten. Das ist das, womit er am meisten spielt. Ich nehme dir dein kleines Autochen weg, dein kleines Haus, dein kleinen Besitz, dein kleines Leben. Und wir hängen daran, als ob es alles ist. Aber wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, wenn wir wissen, wer wir sind und wo wir herkommen, dann kann mich der Teufel nicht mehr erpressen. Das ist, was Jesus sagt. Hey, hab doch keine Angst. Der Teufel kann dir nur dein Leben nehmen. Aber der Gott hat die Macht, das Leben zu nehmen und in die Hölle zu werfen. Fürchte dich doch nicht vor dem Teufel. Aber wir sind so erpressbar mit unserem Leben und mit dem, was wir an Besitz haben. Und das weiß der Teufel. Aber wenn wir davon frei werden, dann weiß er, er hat keine Macht über uns. Und dann werden wir die großartigsten Dinge erleben. Dann werden wir Sachen wagen. Wir gehen gerade auf seinen aufgesperrten Rachen hinzu. Und er zittert vor Angst. Weil wir uns nämlich nicht beeindrucken lassen. Und du wirst erleben, wie er vor deinen Augen immer mehr zusammenschrumpft, bis er nur so ein kleiner Wurm ist, auf den du trittst. Was ist, was die Bibel auch sagt? Wir werden auf unsere Feinde treten. Aber das ist nicht einfach nur Hurra und wir peitschen uns da mal auf einer Konferenz, sondern es ist etwas, was du tagtäglich lernen kannst und es wird Realität in deinem Leben und dann bestimmst du den Kurs deines Lebens und nicht mehr die Furcht. Und jetzt machen wir unsere wohlverdiente Kaffeepause.
Amen.
Amen.